Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Und nun zur mit einer an einigen Stellen kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine holt. Wehe dem Lästerer, Verleumder, der Reichtum scheffelt und diesen immer wieder aus lauter Lust und Gier aufs Neue berechnet und wähnt, sein Reichtum mache ihn unsterblich. Doch so ist es nicht, bald schon wird er in das Verzehrende gestoßen werden. Was aber weißt du, was das Verzehrende ist? Es ist das hochlodernde Feuer Gottes, dessen Flammen die Herzen erfassen, sich über ihnen schließen in hochgestreckten Säulen, sodass es kein Entrinnen gibt.
Thank you. Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pausetoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pausetoday.ir/de finden Sie unter anderem aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 22. Mai, gleich dem ersten Chordat 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten, danach folgt die Sendereihe in Richtung Licht. Anschließend hören Sie den Beitrag Ferdowsi von gestern bis heute. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi fordert Stärkung der Beziehungen zu benachbarten und verbündeten muslimischen Ländern. Außenminister Irans und Dänemarks betonen Stärkung der Konsultationen. Und Iran bestellt Schweizer Botschafterin ins Außenministerium ein. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi fordert Stärkung der Beziehungen zu benachbarten und verbündeten muslimischen Ländern. Präsident Raisi betrachtete es als die Pflicht aller Institutionen des Landes, Maßnahmen zu ergreifen, um das Niveau der Beziehungen und die Interaktionen mit benachbarten und verbündeten muslimischen Ländern auszubauen. Ebrahim Raisi bezog sich bei der Kabinettssitzung am Sonntagnachmittag in Teheran auf das geehrte Revolutionsoberhaupt und seine Äußerungen bei dem Zusammenkunft mit den Botschaftern der iranischen Auslandsvertretungen und Verantwortungsträgern des Außenministeriums am Samstag über die Notwendigkeit, die Beziehungen und Interaktionen der Islamischen Republik Iran mit muslimischen Ländern zu stärken und betonte, dass nicht nur das Außenministerium, sondern alle Exekutivorgane diese Strategie ernsthaft verfolgen müssten. Der iranische Präsident sagte weiter, dass die Beziehungen zu den C-Ländern in den beiden letzten Jahren zwar deutlich gestiegen seien, sie könnten jedoch entsprechend den vorhandenen Kapazitäten über das aktuelle Niveau hinaus verbessert werden. In einem anderen Teil seiner Äußerungen beschrieb Präsident Raisi die Einsätze der Marine der Islamischen Republik Iran bei der Befahrung der Weltmeere als Ehre und Stolz Irans und erklärte, diese Operationen der Armee sind ein Zeichen der Autorität und Macht der Marine und der Stärke der Islamischen Republik Iran und verdienen Anerkennung. Die 86. Marineflotte der Armee der Islamischen Republik Iran ankerte am 17. Mai 2023 nach achtmonatiger Weltumsegelung. Start war der 20. September 2022 und nachdem sie mehr als 65.000 Kilometer rund um den Globus zurückgelegt hatte, wieder in Bandar Abbas, Südiran. Außenminister Irans und Dänemarks betonen Stärkung der Konsultationen. Die Außenminister der Islamischen Republik Iran und Dänemarks haben sich auf die Einrichtung eines Mechanismus zur Stärkung der konsularischen Kontakte zwischen beiden Ländern geeinigt. Außenminister Hossein Amir Abdullahian und sein dänischer Amtskollege Lars Locke Rasmussen sprachen am Sonntagabend bei einem Telefonat über den aktuellen Stand der bilateralen Beziehungen sowie die Möglichkeiten, diese weiterzuentwickeln. Bei diesem Telefongespräch bezeichnete der iranische Außenminister die historischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern als einen großen Gewinn für beide Seiten und betonte die Notwendigkeit, die bestehenden Herausforderungen zu lösen und die bilateralen Beziehungen auszubauen. Am Sonntag führte der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian auch ein Telefongespräch mit dem venezolanischen Außenminister Ivan Gil über die neuesten Entwicklungen in den wachsenden bilateralen Beziehungen der beiden Länder sowie über weitere beiderseits interessierende Themen. Bei diesem Gespräch äußerten sie die Hoffnung, dass Iran und Venezuela ernsthafte und konstruktive Schritte unternehmen werden, um die Zusammenarbeit auszubauen und zu stärken und die Kontakte durch koordinierte Bemühungen zu intensivieren. Sowohl Iran als auch Venezuela unterliegen derzeit den einseitigen Sanktionen der USA und in Fragen wie der Verteidigung des Multilateralismus, der Notwendigkeit, den illegalen und einseitigen Maßnahmen der USA entgegenzutreten, dem Recht Irans, Kernenergie für friedliche Zwecke zu nutzen, sowie bei der Anerkennung der Rechte des palästinensischen Volkes, haben beide Länder einen gemeinsamen Standpunkt. Iran bestellt Schweizer Botschafterin ins Außenministerium ein. Aufgrund der interventionistischen Haltung der Schweiz bezüglich innerer Angelegenheiten Irans und des ungewöhnlichen und unprofessionellen Vorgehens der Botschaft des Landes bei der Veröffentlichung eines Bildes mit einer falschen Flagge Irans wurde die Schweizer Botschafterin in Teheran ins Außenministerium der Islamischen Republik einbestellt. Nadine Olivieri Luzzano, die Schweizer Botschafterin in Teheran, wurde am Sonntag vom Generaldirektor für Westeuropa des iranischen Außenministeriums einbestellt und ihr wurde die Unzufriedenheit und Ablehnung der Islamischen Republik Iran bezüglich der interventionistischen Maßnahmen der Schweiz mitgeteilt. Derartige ungewöhnliche und interventionistische Handlungen stünden nicht im Einklang mit den freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Islamischen Republik Iran und der Schweiz und müssten korrigiert werden, hieß es. Die Schweizer Botschafterin in Teheran erklärte, dass sie die Einwände Irans ihrer Regierung umgehend mitteilen werde. Auf der Twitter-Seite der Schweizer Botschaft wurde mit einem klaren Verstoß gegen die diplomatischen Gepflogenheiten eine falsche Iran-Flagge verwendet, während die Schweiz sich in die inneren und juristischen Angelegenheiten Irans einmischte und die Vollstreckung der Todesstrafe für 3 Angeklagte des Isfahan-Verbrechens verurteilte. Bahrain nimmt diplomatische Beziehungen zum Libanon wieder auf. Das Außenministerium von Bahrain gab die Wiederherstellung der diplomatischen Beziehungen mit dem Libanon auf Botschafterebene nach dem mehr als anderthalbjährigen Abbruch der bilateralen Beziehungen bekannt. Laut der Webseite Al-Khalij Online gab das bahrainische Außenministerium am Sonntag in einer Erklärung bekannt, Bahrain hat beschlossen, seine diplomatische Vertretung auf Botschafterebene im Bruderland Libanon wieder zu eröffnen, um die brüderlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern und Völkern auf der Grundlage gegenseitigen Respekts zu stärken. In der Erklärung des Außenministeriums von Bahrain heißt es weiter, dass diese Entscheidung auf der Grundlage der Charta der Arabischen Liga und der Bestimmungen des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen von 1961 getroffen wurde. Diese bahrainische Maßnahme erfolgt nach der Veröffentlichung der Erklärung der Arabischen Liga in Jeddah, Saudi-Arabien, in der die Solidarität mit dem Libanon erklärt wurde und alle libanesischen Parteien zum Dialog aufgefordert werden, um einen Präsidenten zu wählen, der für das libanesische Volk passend ist, sowie um notwendige Reformen für das Herauskommen des Landes aus seiner aktuellen Krise zu beschließen. Oktober 2021 nach den kritischen Äußerungen des ehemaligen libanesischen Informationsministers George Kordahi zu Saudi-Arabien aufgrund des Krieges im Jemen, beschloss Riad, den libanesischen Botschafter auszuweisen und seine Botschafter aus Beirut zurückzurufen. Im Anschluss trafen auch andere arabische Länder wie Kuwait, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und der Jemen eine ähnliche Entscheidung. Bahrain gab nach Saudi-Arabien, dem libanesischen Botschafter im Zusammenhang mit den Äußerungen des libanesischen Informationsministers, der die militärischen Angriffe der saudi-arabisch geführten Koalition im Jemen verurteilt hatte, eine Frist von 48 Stunden, um das Land zu verlassen. Türkei. Schwerpunkt liegt auf Rückkehr syrischer Flüchtlinge in von Damaskus kontrollierten Gebiete. Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu gab den Beginn der Zusammenarbeit mit dem syrischen Präsidenten Bashar al-Assad zur Rückführung syrischer Flüchtlinge in die von Damaskus kontrollierten Gebiete bekannt. In einer Rede am Sonntagabend in Ankara sagte der türkische Außenminister: Wir haben begonnen, mit dem syrischen Präsidenten zusammenzuarbeiten, um syrische Flüchtlinge in ihre Regionen zurückzuführen, und wir betonen die Notwendigkeit, syrische Flüchtlinge in Gebiete zu schicken, die unter der Kontrolle der syrischen Regierung stehen. Der türkische Außenminister erklärte, dass beim Vierertreffen der Außenminister von Iran, der Türkei, Russland und Syrien in Moskau eine Einigung über den Fahrplan für die Rückkehr syrischer Flüchtlinge erzielt worden sei, und hob hervor, dass auch ein Dreiertreffen der Präsidenten der Türkei, Russlands und Syriens geplant sei. In der vergangenen Woche sagte der türkische Außenminister, dass Ankara bald mit der Bildung eines Ausschusses beginnen und einen Fahrplan zur Normalisierung seiner Beziehungen zu Syrien vorbereiten werde. Çavuşoğlu teilte in einer Erklärung mit: Ankara hat beschlossen, einen Fahrplan zu erstellen, und in naher Zukunft wird ein Ausschuss in Anwesenheit von Vertretern des Außenministeriums und anderer Ministerien gebildet, um mit der Ausarbeitung dieses Fahrplans zu beginnen. Der russische Außenminister Sergei Lavrov sagte bei dem Vierertreffen der Außenminister Russlands, Irans, Syriens und der Türkei in Moskau: Wir alle schaffen die Grundlage für die sichere und freiwillige Rückkehr der Flüchtlinge an ihren ständigen Wohnsitz in Syrien. Nach Angaben der Generaldirektion für Migration der Türkei von 2019, syrische Quellen bestätigen diese Statistik nicht, hat die Türkei rund 5,9 Millionen Flüchtlinge aus 192 verschiedenen Ländern der Welt aufgenommen. Davon seien rund 3,7 Millionen syrische Staatsangehörige, die unter vorübergehendem Schutz stehen. 1,7 Millionen Flüchtlinge haben sich mit Aufenthaltskarten in der Türkei niedergelassen und mehr als 324.000 haben Asyl beantragt, wollen sich aber in einem Drittland niederlassen. Armenien reicht beim Haager Tribunal Beschwerde gegen Republik Aserbaidschan ein. Die armenische Regierung gab bekannt, dass sie beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag eine Beschwerde gegen die Republik Aserbaidschan wegen der Einrichtung von Kontrollpunkten am Lachin-Grenzübergang eingereicht habe. Yegishe Kirakosyan, der Vertreter Armeniens für internationale Rechtsangelegenheiten, fügte am Sonntag in einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen armenischen Fernsehen hinzu, dass Erevan nach der Einrichtung von Kontrollpunkten der Republik Aserbaidschan auf der Straße Armenien-Karabach zum zweiten Mal eine Beschwerde beim Internationalen Gerichtshof eingereicht habe. Kirakosyan sagte, Erevan erwartet, dass das Haager Gericht vorübergehende Maßnahmen gegen Baku verhängt und die Republik Aserbaidschan auffordert, einen ungehinderten Verkehr in diesem Korridor zu gewährleisten. Im vergangenen Februar bezeichnete der Internationale Gerichtshof Bakus Vorgehen als direkte Bedrohung der Rechte der Armenier und forderte die Republik Aserbaidschan auf, Maßnahmen für einen ungehinderten Verkehr von Personen, Fahrzeugen und Fracht auf den Hin- und Rückwegen am Lachin-Übergang zu ergreifen. Seit Dezember 2022 blockiert die Republik Aserbaidschan den Lachin-Übergang, der die Region Bergkarabach mit Armenien verbindet. Aus Erevan hieß es, dass Baku damit einen Völkermord an den Armeniern in der Region Karabach suche. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist bewölkt, bei Temperaturen um 26 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 18, Mashhad 25, Isfahan 22, Shiraz 23 und Bandarabas 31 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Thank you. Es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe In Richtung Licht. Gute Unterhaltung.
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, wir besprechen die Sure 66 zu Ende. Der Vers 9 beinhaltet Folgendes.
Ja, ayyuhan nabiy, jahidil kuffar wal munafiqin waghlud alayhim.
O Prophet, setze dich gegen die Ungläubigen und die Heuchler ein und sei hart gegen sie. Ihr Zufluchtsort wird die Hölle sein, ein schlimmer Ausgang. In den vorhergehenden Versen wurde gesagt, welches schmähliche Ende die Ungläubigen im Jenseits finden und welch ehrenvoller Ausgang den Gläubigen beschert wird. Im obigen Vers 9 der Sure Tahrim gibt Gott seinem Gesandten die Anweisung, dass er sich gegen die Ungläubigen und Heuchler einsetzen muss und wenn nötig, hart mit ihnen umgehen soll. Aus dem Vers geht hervor, dass Ungläube und Heuchelei in die Hölle führen. Im Arabischen des Verses 9 kommt das Wort Dschihad vor. Einige angesehene Korankommentatoren sind der Meinung, dass hier nicht der bewaffnete Dschihad gegen die Ungläubigen und Heuchler gemeint ist. Der Prophet Gottes hat ja zu seinen Lebzeiten niemals einen Krieg gegen die Heuchler geführt. Diese Koranexegeten sagen, dass hier der Begriff des Dschihad für einen Kampf auf geistiger Ebene steht. Auch spricht Gott im Vers 52 der Sure Furqan, Sure 25, zu seinem Gesandten, so gehorche, o Prophet, nicht den Ungläubigen und ihrem Weg und setze dich mit ihm, mit dem Koran gegen sie ein, mit großem Einsatz. Ähnlich wie in der Sure Furqan befiehlt Gott seinem Propheten, auch in der Sure 66 im Vers 9, dass er den Ungläubigen und Heuchlern auf geistigen Wege entgegentreten soll. Er soll sie mit logischen Argumenten zu Gott einladen und erst dann gegen sie hart vorgehen, wenn sie ihn anfeinden. Wir möchten Folgendes hervorheben. Erstens, wahrer Glauben ist der Glaube mit dem Herzen. Heuchler mögen nach außen hin wie Muslime erscheinen, aber innerlich sind sie Ungläubige. Zweitens, Güte und Härte sind jede an der passenden Stelle und wie die Bedingungen es erfordern notwendig. Dennoch genießt die Güte immer den Vorrang vor der Härte. Drittens, es gibt verschiedene Arten der Auseinandersetzung mit dem Feind. Der Dschihad auf geistiger Ebene gegen Ungläubige und Heuchler kommt vor den bewaffneten Dschihad gegen sie zu stehen. Wir betrachten den Vers 10 der Sure Tahrim.
ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ.
Gott hat für diejenigen, die ungläubig sind, die Frau Nuhs, Noahs und Luts als Beispiel angeführt. Sie beide unterstanden zwei rechtschaffenen Dienern von unseren Dienern und waren mit ihnen verheiratet, doch handelten sie verräterisch an ihnen. Und so haben ihnen diese beiden Propheten vor Gott nichts genützt. Und es wurde gesagt, geht beide ins Höllenfeuer ein mit diejenigen, die hineingehen. Zu Anfang der Sure Tahrim wurde erwähnt, dass Gemahlinnen des Propheten ihn durch den Verrat von seinen Geheimnissen bekümmert hatten. Der Vers 10 erinnert nun daran, dass es bereits in der Vergangenheit vorgekommen ist, dass Frauen von Propheten sich verräterisch verhielten. Als Beispiel werden die Frau von Noah und die Frau von Lot angeführt. Beide lebten im Haus eines Propheten Gottes, aber sie standen auf der Seite seiner Feinde und sie hielten die Menschen davon ab, dass sie sich dem Gesandten Gottes anschließen. Es leuchtet ein, dass in der gerechten Ordnung Gottes die Nähe zu einem Propheten oder familiäre Beziehungen zu ihm keinen Vorzug darstellen, wenn es um die Rettung vor Strafe geht. Jeder wird unabhängig von solchen Beziehungen zur Rechenschaft gezogen. Daher werden die beiden genannten Frauen, nämlich die Frau Noahs und die Frau Lots, obwohl sie mit einem Propheten verheiratet waren, im Jenseits Hölleninsassen sein. Es lässt sich sagen, erstens, die Ehefrau oder das Kind eines Propheten zu sein, ist nicht gleichbedeutend mit der Rettung des Menschen. In Wahrheit hängt das Wohl oder auch das Elend eines jeden im Diesseits und im Jenseits von seinen eigenen Entscheidungen ab. Es ist davon abhängig, welchen Weg er wählt und wie er handelt. Zweitens, ob Frau oder Mann, jeder Mensch besitzt einen Willen und Entscheidungsfreiheit. So kommt es, dass sogar die Ehefrau eines Propheten, obwohl sie zu dessen Familie gehört, einen Weg wählen kann, der seinem Weg und seiner Handlungsweise widerspricht. Drittens, rechtschaffene Menschen müssen gut auf ihre Angehörigen und ihre Familie Acht geben. Die Geschichte zeigt, dass religionsfeindliche Tendenzen sogar in das Haus eines Propheten eindringen konnten. Es folgt der vorletzte Vers der Sure Tahrim, der Vers 11.
وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.
Und Gott hat für diejenigen, die glauben, die Frau des Pharao als Beispiel angeführt. Als sie sagte, mein Herr, baue mir bei dir ein Haus im Paradiesgarten und errette mich von Pharao und seinem Werk und errette mich von dem Volk der Ungerechten. Während die Ehefrau von Noah und die Frau des Lot als deutliche Beispiele für ungläubige Frauen vorgestellt werden, wird nun dieser Vers ebenso wie der nachfolgende Vers 12 zwei Frauen als vollendetes Beispiel für Gläubige an. Es sind die Gemahlin des Pharaos und die Mutter Jesu. Die Frau des Pharaos hieß Asia. Sie lebte in seinem Palast und ihr stand ein sorgloses und luxuriöses Leben zur Verfügung. Aber als sie begriff, dass Moses ein Gesandter Gottes ist, bekannte sie sich zu ihm und ließ sich trotz der Drohungen des Pharao nicht mehr vom Glauben abbringen. Der Pharao aber ließ sie foltern und sie fand den Märtyrertod. Unterdessen hatte die geehrte Mariam viele Jahre in Beit al-Muqaddas, Jerusalem, mit Gott dienen verbracht und Gott erwies ihr die Huld, die Mutter seines Propheten Jesus zu werden. Beide Frauen befanden sich in sehr unterschiedlichen Situationen und dennoch werden beide als große historische Vorbilder für alle gläubigen Männer und Frauen vorgestellt, da sie beide aufrichtig gedient und sich in seinen Befehl ergeben haben. Anhand dieser Beispiele sollen die Gläubigen erkennen, dass sie unter allen Umständen der Wahrheit und dem Recht gehorchen und sich nach dem Befehl Gottes richten müssen. Wir können uns vergegenwärtigen, erstens, außer dem Propheten können auch andere zum Vorbilder für die Diener Gottes werden. Wir sehen, dass im obigen Vers die Frau des Pharaos als Vorbild für alle Gläubigen angeführt wird. Frauen können also auch zu einem Vorbild für Männer werden. Zweitens, niemand kann sich aufgrund des Milieus in der Familie oder wegen verbreiteter falscher Überzeugungen und Sitten für seinen Unglauben und seine Irreligiosität entschuldigen. Die Gemahlin des Pharaos lebte in dessen Palast, aber sie bekannte sich zu der Religion des Moses. Entscheidend ist also immer nichts anderes als der Wille eines Menschen. Drittens, wer an Gott glaubt, der möchte ihn zufriedenstellen und zieht eine Wohnstätte im Paradies, dem Palast eines Pharaos, vor. Er lässt sich nicht von materiellem Schein und Reichtum blenden. Viertens, die Frau ist in religiösen Fragen unabhängig von ihrem Mann. Sie darf nicht auf ihren Mann hören, wenn er etwas von ihr verlangt, was gegen die Gebote der Religion verstößt. Abschließend widmen wir uns noch dem Vers 12 der Sure 66, Tahrim.
ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
Und auch Mariam, Imrans Tochter, führt Gott als Beispiel an, eine Frau, die ihre Scham unter Schutz stellte, worauf wir in sie von unserem Geist einhauchten, auf das sie Jesus zur Welt brachte. Und sie betrachtete die Worte ihres Herrn und seine Bücher als wahr und gehörte zu den gottdemütig Ergebenen. Dieser Vers hebt die hohen Eigenschaften Mariams, der Mutter Jesu, hervor. Jede dieser Eigenschaften kann den Gläubigen als Vorbild dienen. Als erstes wird ihre Schamhaftigkeit genannt. Schamhaftigkeit ist für alle Menschen, insbesondere für die Frauen, eine hohe Tugend. Eine weitere Tugend Mariams ist ihr Glaube an Gott und seine Bücher. Es war ein fester Glaube, aufgrund dessen sie Gottes Geboten befolgte und ihm diente. Wegen dieser Tugenden wurde sie von Gott als Mutter seines Gesandten Jesu auserwählt. Denn Mariam war die keuscheste aller Frauen unter den Israeliten. Sie ist die einzige Frau, die im Koran beim Namen genannt wird, und dies über 30 Mal. Wir können folgenden Schluss ziehen. Erstens, die Sittsamkeit und Wahrung der Scham gegenüber der Sünde ist in allen Religionen Gottes von hohem Wert. Zweitens, Sittsamkeit und Keuschheit ebnen entsprechend der Kompetenz eines Menschen den Weg zum Empfang göttlicher Huld. Drittens, die Keuschheit der Mutter hat einen großen Einfluss auf Geist und Seele des Kindes. Aus dem Schoße sittsamer Mütter gehen edle und rechtschaffene Kinder hervor. Liebe Hörerfreunde, beim nächsten Mal werden wir die Sure 67 erläutern. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir laden Sie nun ein zu unserem Musikstück mit dem Titel Shoku Pracht, vorgetragen von Abdul Hussein Muhtabat.
وفا نکردی و کردم، خطا ندیدی و دیدم، رمیدی و نرمیدم، بریدی و نبریدم. اگر شنیدم از تو شنیدم، وگر ذکر ندامت کشیدم از تو کشیدم. مردم ای مهتاب به سوزی هم چو شمی بر مزارم، بعد از این یا گرد بادم یا در این صحرا بارم، تا رسم در ره گذارم یا رسی در ره گذارم، تا رسم در ره گذارت یا رسی در ره گذارم، تا رسم در ره گذارت یا رسی در ره گذارم. گذشتی و نگذشتم، شکستی و نشکستم، بریدی و نبریدم، گسستی و نگسستم. اگر که خواهد اگر که باد پرستم، کجا که با تو نبودم، کجا که بی تو نشستم.
شکوه دارم، شکوه دارم با دلی بسارم. مردم این مهتاب بسوزم، من چوشم در مزارم.
بعد از این یا گرد بادم، یا در این صحرا غبارم، تا رسم در ره گذارت، یا رسی در ره گذارم، تا رسم در ره گذارت، یا رسی در ره گذارت.
Es geht weiter mit einem neuen Beitrag aus der Sendereihe Ferdowsi von gestern bis heute.
Ferdowsi, von gestern bis heute. Liebe Hörerfreunde, mit dieser neuen Sendereihe wollen wir Ihnen anlässlich der tausendjährigen Existenz des Schahnameh oder Buch der Könige, den Schöpfer dieses Meisterwerkes, nämlich Abolghasem Ferdowsi, ein wenig näher bringen. Bei unserem ersten Beitrag zu dem Thema Ferdowsi von gestern bis heute hatten wir Sie schon etwas mit dem Verfasser des Schahnameh und seiner Zeit bekannt gemacht. Dieses Mal wollen wir etwas näher auf das Leben des Dichters und die Art und Weise des Vortrages dieses großen iranischen Nationalepos eingehen. Wir hoffen, Sie finden auch heute wieder die Zeit, um zuzuhören. Die Blüte der Farsi-Literatur und Poesie nach dem Einzug des Islams in Iran begann mit der Zeit der Samaniden-Herrschaft. Die Samaniden regierten von 819 bis 1005 in Transoxanien und Khorasan. Da sie eine ursprünglich iranische Adelsfamilie waren und die persische Sprache ihnen sehr am Herzen lag, setzten sie sich für deren Erhaltung, Verbreitung und Würdigung ein. So kam es, dass in dieser Zeit eine gute Basis für Wachstum und Blüte der Farsi-Literatur und Dichtung gegeben war. Die Samaniden förderten Poeten, Schriftsteller und Übersetzer. In ihrem Staatsgebiet konnte sich das reichhaltige Gedankengut und die vielfältigen Neigungen und Talente auf kulturellem und wissenschaftlichem Gebiet frei entfalten. Die gegenüber Kultur und Wissenschaft offenen und freundlich gesinnten Samanidenherrscher, die selber eine höhere Bildung besaßen, schufen einen geordneten Rahmen, und diejenigen, die sich für Wissenschaften und Kultur engagierten, konnten unbekümmert und undogmatisch auf ideeller und logischer Basis disputieren und studieren. Aus dieser wissenschaftlich und kulturell freien Atmosphäre erhoben sich viele noch heute weltbekannte Gelehrte, wie zum Beispiel Farabi, Biruni, Ibn Sina, Rudaki und Ferdowsi. Nach Ansicht des russischen Iranistikers I. W. Oranski war es zuerst das Gebiet der Dichtung, aus dem sich die arabische Sprache gezwungenermaßen zurückziehen musste. Denn die Iraner, von den Herrschern bis zum Volk, bevorzugten die persische Sprache für den gesamten kulturellen Bereich. Zur Zeit der Samaniden sind deshalb viele Werke im Bereich der Literatur, Religion und Wissenschaft verfasst und übersetzt worden. Zu den Übersetzungen in die persische Sprache in dieser Zeit gehört zum Beispiel die Fabelsammlung Kalila und Dimna oder Pancha Tantra, Fünf Sinne oder Fünf Musen. Dieses Werk, das zuvor von der Pahlavi-Sprache ins Arabische übertragen worden war, wurde auf Anweisung des Samaniden-Herrschers Nasser bin Ahmad oder Nasser der Zweite 1914 bis 1943 nach Christus ins Persische übersetzt und einige Zeit später von dem Vater der Farsi-Dichtung Rudaki 859 bis 941 nach Christus in Gedichtform gebracht. Ein weiteres Werk aus der Zeit der Samaniden ist die Übersetzung der Werke von Tabari in die persische Sprache. Dieser bedeutende islamische Historiker und Gelehrte aus Iran, 839 bis 923 nach Christus, ist der Verfasser unter anderem einer Chronologie, Tarikh, und einer Koranauslegung, Tafsir. Diese beiden Werke sind heute noch eine wertvolle Quelle für die Farsi-Literatur. Die Zeit der Samaniden war also eine der bedeutendsten Abschnitte in der Geschichte der Farsi-Literatur, denn zu Beginn dieser Zeit lebte Rudaki und zu ihrem Ausgang hin Ferdowsi und Anzori, zwei Meister der Farsi-Dichtung. Auch noch viele andere Dichter aus dieser Zeit waren jeder einzelne bekannt und bedeutend, und wie die historischen Dokumente belegen, waren selbst auch einige der Samanidenfürsten selber Dichter und Verfasser von literarischen Werken, wie zum Beispiel Abulfazl Bolani und Shamsul Ma'ali Qabus. Viele Historiker und Literaturwissenschaftler sind der Auffassung, dass es nur wenige Epochen in der persischen Literatur gab, in der so viele große Dichter und Gelehrte gelebt haben, und das in einem relativ begrenzten Gebiet. Die Aufzeichnungen der Geschichte Irans und die Sammlung der nationalen Geschichten und Erzählungen der Iraner in der Farsi-Sprache ist eine Besonderheit in der Zeit der Samaniden. Die Werke, die in dieser Zeit, das heißt im 4. Jahrhundert nach der Hijra bzw. 10. Jahrhundert nach Christus verfasst wurden, beinhalten in der Regel bekannte geschichtliche Ereignisse oder Geschichten der Pahlevane, die alle unter Berücksichtigung der alten Quellen der Pahlavi-Sprache oder der Quellen, die aus dieser Sprache ins Arabische übersetzt worden waren, gesammelt wurden. Das Shahname Abul Muayyed Balchi ist eines der literarischen Werke dieser Zeit. In ihm ist ein großer Abschnitt der Geschichte und den Geschichten der iranischen Pahlevane vor dem Islam bis zur Zeit der Araber und Muslime in Iran gewidmet worden.
Als ein weiteres Buch dieser Epoche können wir das Shahnameh Abu Mansuri nennen, das Mitte des 4. Jahrhunderts nach der Hijra gesammelt und verfasst wurde. Dieses Buch ist vom Gesichtspunkt der Echtheit der Quellen und ebenso aus der Sicht der inhaltlichen Anordnung das beste poetische Shahnameh in diesem Jahrhundert. Die Bedeutung dieses Werkes ist nicht zuletzt auf seine Verwendung zurückzuführen. Das Shahnameh Abu Mansuri wurde erstmals von dem großen Dichter der Samanidenzeit Dariri Abu Mansur Muhammad ibn Ahmad Dariri ca. 930 bis 980 nach Christus in Versform gebracht. Aber leider verstarb Dariri noch jung und vor Vollendung seines Werkes. Zum Ende des 4. Jahrhunderts nach der Hijra hat dann der große persische Dichter und Meister der Sprache Ferdowsi das Shahnameh Abu Mansuri und das unvollendete Shahnameh von Dariri für die Dichtung seines ewigen Werkes, dem Shahnameh oder Buch der Könige, gebraucht gemacht. Darüber wollen wir dann zu gegebener Zeit noch genauer berichten. Hakim Abulghasem lebte zu einer Zeit, in der der Markt der Erzählungen und historischen Geschichten in voller Blüte stand. In diesen Tagen waren die Erinnerungen an die historischen Ereignisse in der Vorzeit Irans und die mythischen Sagen unter den Menschen im Land weit verbreitet und wurden von Mund zu Mund weitergegeben, und diese schenkten den Herzen der Menschen Ruhe und Zufriedenheit. An den langen Winterabenden hatten die Geschichtenerzähler und Vortragenden Hochsaison. Bei Festen und Feiern haben die Musikanten und Sänger mit ihren Vorträgen der mythischen Geschichten die Herzen der Menschen mit Freude, Begeisterung oder Trauer erfüllt. Die Heldentaten Rostams entzündeten die Flamme der Hoffnung in den Herzen, und das Schicksal des Siavash oder des Esfandiar füllte ihre Herzen mit Trauer und Leid und ihre Augen mit Tränen. In der Geschichte Bukharas heißt es: Die Menschen in Bukhara waren im Besitz von Trauergesängen für Siavash, wie sie auch in allen Gedenken bekannt sind, und die vortragenden Sänger wurden als weinende Moranen bezeichnet. An einer weiteren Stelle der Geschichte von Bukhara heißt es: Die Leute von Bukhara besaßen für den Tod von Siavash sonderbare Weisen, und die Sänger nannten sie die Rache Siavashs. Sogar außerhalb Irans zu Beginn des Islams hat ein Araber mit Namen Nasser bin Hares die Geschichte von Rostam und Esfandiar, die er von den Leuten im Zweitstromland erfahren hatte, weitergegeben. Die Sammlung all dieser Geschichten, Mythen, Erzählungen, Elegien als gemeinsame Geschichte eines Volkes hat im Nationalepos Shahnameh von Ferdowsi ihr ewiges Schicksal gefunden. Zusätzlich zu den mündlichen überlieferten Geschichten gab es, wie schon gesagt, auch schriftlich aufgezeichnete Erzählungen und Begebenheiten und sehr viele Gebildete und Künstler, die sich die Sammlung und schriftliche Aufzeichnungen dieser zum Ziel gesetzt hatten. Als ihre Werke können zum Beispiel Yadegar Zarir, Karname Ardeshir Babakan und Bahram Chubin Name und andere genannt werden.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.